Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Auch vor dem sehr traditionsreichen Kunstmarkt machen Transformationsprozesse nicht Halt. Über die dadurch ausgelösten Strukturveränderungen habe ich mit Isabel Apiarius-Hahnstein gesprochen. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin des Kunsthauses Lemperz, dessen Wurzeln in Köln bis 1798 zurückreichen. Die Kunstexpertin weist darauf hin, dass die Digitalisierung zum einen neue Vertriebswege eröffne, online als Ergänzung von Präsenzauktionen, zum anderen eine eigene neue Kunstrichtung, NFTs, hervorgebracht habe. Auch Nachhaltigkeit werde ein immer stärkerer Branchentrend, dem jedoch mitunter aus der Natur der Sache heraus Grenzen gesetzt seien.
Wir haben Abteilungen, die zum Beispiel keinen Katalog mehr drucken, weil wir verwenden natürlich sehr viel Kunstdruckpapier, auch gestrichenes Papier. Wenn ich jetzt aber, sagen wir mal, ein offenes Papier nehme, was vielleicht ein bisschen freundlicher der Natur gegenüber ist, dann ist die Abbildung so, wir nennen das dann suppig, dass man das Objekt eigentlich gar nicht mehr wirklich gut sehen kann. Das heißt, da bin ich gezwungen, ein Material zu nehmen, was ich vielleicht eigentlich lieber nicht nehmen würde, aber es ist leider so. Auf der anderen Seite reduzieren wir natürlich die Kataloge. Ich mache auch regelmäßig Abfragen bei den Kunden, wer den Katalog wirklich noch im Papier haben möchte. Ich bin aber an dem Punkt, wo die Mehrheit meiner Kunden den tatsächlich auch noch gedruckt haben möchten.
Ja, liebe Frau Apiarius-Hahnstein, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse und Sie leiten das älteste Auktionshaus weltweit, das sich noch in Familienbesitz befindet. Zugleich kommen Sie gerade von der Biennale. Also alt und neu verbindet sich. Und ich möchte mich heute gerne mit Ihnen über Strukturtrends des Kunstmarktes unterhalten. Meine erste Frage bezieht sich darauf, dass viel von Polykrisen die Rede ist, unter denen wir leiden, von der Pandemie bis zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. Trifft dieses Krisengeschehen eigentlich den Kunstmarkt?
Ja, hallo. Vielen Dank erstmal, dass ich heute dabei sein darf. Natürlich ist auch der Kunstmarkt jetzt nicht ohne Krisen denkbar. Es ist tatsächlich aber so, dass wir in der Regel etwas antizyklisch verlaufen. Also zu Beginn der Krisen läuft es in der Regel sehr gut bis sehr, sehr stabil bis sehr gut. Und irgendwann zieht es dann so ein bisschen nach. Zum Beispiel während der Corona-Krise und auch beim Ukraine-Krieg, da muss man sagen, gab es vielleicht auch politisch ein paar Faktoren, die zu mehr Unsicherheit geführt haben. Aber gerade die Corona-Krise, da hatten wir am Anfang die klassische Flucht in die Sachwerte. Und ein absolutes Rekordjahr mit 30% mehr Umsatz. Und irgendwann zieht das dann aber nach. Dieser Moment, der kommt dann irgendwann so ganz organisch. Da kann ich jetzt nicht sagen, ungefähr so und so viele Saisons oder Jahre danach oder Monate. Aber es läuft in der Regel, kommt es etwas später bei uns an.
Ja.
Aber es kommt.
Ja. Wie groß ist der Kunstmarkt überhaupt global und in Deutschland? Da hat man ein wenig Einblick, wenn man nicht so wie Sie täglich am Puls des Marktes ist.
Ja, das stimmt. Man muss etwas differenzieren. Der Bereich der Galerien und auch der niedergelassenen Händler, das nennt sich bei uns im Markt der sogenannte Primärmarkt. Da ist es natürlich so, dass wir diese Umsätze schwer erfassen können. Das sind dann Privatverkäufe, die sind in der Form jetzt nicht öffentlich. Bei uns im sogenannten Sekundärmarkt, also auf dem Auktionsmarkt, ist eben jede Transaktion transparent und auch für jeden weltweit einsehbar. Da kann ich Ihnen ganz gute Zahlen sagen. Also wir liegen weltweit ungefähr bei 15 Milliarden und der deutsche Markt davon macht 400 Millionen aus. Dazu würde ich aber gerne noch ergänzen, dass die Objekte, die aus Deutschland heraus akquiriert werden, aber an anderen Standorten verkauft werden, natürlich dann nicht in dieser Deutschlandberechnung sich widerspiegeln, sondern eben dann in der weltweiten. Und tatsächlich ist Deutschland ein sehr großer Markt in der Akquise. Also viele Objekte werden in Deutschland akquiriert. Und ich hoffe natürlich, dass immer der meiste Teil auch in Deutschland verkauft wird. Aber es ist auch so, dass ich ein paar weltweite Kollegen habe, die ein kleines bisschen größer sind als ich. Und die verkaufen dann viel in London und in New York. Und das spiegelt sich dann eben nicht auf dieser Deutschlandberechnung bei. Ist aber sicherlich ein Punkt, den man dabei nicht jetzt unter Acht lassen sollte.
Ja, denn 400 Millionen hört sich jetzt nach nicht so viel an eigentlich. Da hätte ich jetzt sogar mehr erwartet.
Sicherlich, wenn man das in anderen Branchen vergleicht, ist das nicht viel, ja.
Ja. Kommen wir vielleicht erstmal zur Käuferseite des Marktes. Aus welchen Nationen kommen Ihre Kunden schwerpunktmäßig?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also wir sind ja
querbeet.
Wirklich querbeet. Also wir sind sehr, sehr, sehr breit aufgestellt. Wir verkaufen ja sowohl zum Beispiel afrikanische Kunst, zeitgenössische Kunst, moderne Kunst, Fotografie, alte Meister, Kunstgewerbe, Schmuck und Uhren, ostasiatische Kunst. Und jede Abteilung hat da schon irgendwo so seine Kundengruppen. Aber auch da differenziert es sich extrem, was die Länderauswahl angeht. Ich kann Ihnen sagen, also mindestens 50% unserer Kunden sind ausländische Kunden. Und dann gibt es Abteilungen wie zum Beispiel die alte Kunst. Da ist es schon so, dass die Top-Stücke schon überwiegend nicht in Deutschland bleiben.
Und verkaufen Sie überwiegend an Privat- oder an institutionelle Kunden oder ist auch das gemischt?
Ich verkaufe natürlich sehr gerne an Museen, aber nicht viele Museen haben dann die Mittel, so häufig zu verkaufen. Wir haben aber schon oft Dinge, die in Institutionen landen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt bei institutionellen Kunden auch solche meinen, die das als Geldanlage sehen. Das gibt es auch, aber der Anteil an Privatpersonen ist schon der größte.
Ist der größte. Bei Institutionellen dachte ich natürlich an Museen einerseits, aber auch Unternehmen, die solche Sammlungen
teilen. Es gibt auch sehr viel, ja. Es gibt viele Unternehmen, aber auch Unternehmerfamilien. Da ist dann die Frage, ob das privat oder geschäftlich ist. Aber das sind unsere Hauptkunden, ja.
Ja, wenn wir mal bei der Privatkundenseite einen Augenblick bleiben und falls man das so pauschal sagen kann, warum wird eigentlich gesammelt? Also ist das aus Ihrer Beobachtung heraus ganz überwiegend Leidenschaft oder ist das eben auch Suche nach Rendite?
Ich würde sagen, heutzutage ist es mehr Leidenschaft, aber auch ein bisschen Suche nach Rendite. Aber auch da ist es so, dass sich das stark differenziert, in welchem Bereich wir jetzt in welchem Bereich wir darüber sprechen. Also ich würde sagen, die größte Suche nach Rendite liegt sicherlich in der zeitgenössischen Kunst und vielleicht auch in der modernen Kunst. Dann in anderen Bereichen ist es sehr viel mehr Leidenschaft. Das ist sehr unterschiedlich. Aber es ist ein Fakt, dass immer mehr Leute auch aus monetären Gründen sammeln. Aber Gott sei Dank ist es bei meinen Kunden immer noch so, dass die Mehrheit das aus Leidenschaft und Kennerschaft tut, vielleicht auch aus Tradition, also eher so aus solchen Gründen heraus eine Sammlung aufbauen oder sich damit beschäftigen.
Ja, und wenn Sie sagen eben Kennerschaft, kann man daraus schließen, dass Ihre Kunden tendenziell gut und vielleicht sogar besser als in der Vergangenheit informiert sind? Oder gibt es nach wie vor auch so nach Ihrer Wahrnehmung Impulskäufe?
Impulskäufe gibt es immer. Das ist vor allem interessant, wenn ein Paar im Saal sitzt, weil man manchmal dann die interne Diskussion zwischen den beiden irgendwo beobachten kann. Ich als Versteigerin finde das dann immer besonders amüsant. Doch, es ist schon so, dass die Transparenz im Markt ist jetzt aber auch nicht seit gestern da. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, seit dem Zeitpunkt, in dem ich jetzt operativ im Kunsthandel tätig bin, ist nicht mehr Transparenz gekommen über die Jahre. Aber wenn man das vergleicht zu vor 30, 40 Jahren, ist das natürlich ein ganz extremer Unterschied. Heutzutage können Sie über die einschlägigen Plattformen genau sehen, wann wurde was, wo, für wie viel verkauft. Und diese Informationen, die holen sich natürlich die Mehrheit der Interessenten vorher. Ne? Das ist schon klar.
Und was geben denn die Sammler bei Ihnen durchschnittlich für Kunst aus?
Das ist auch eine Frage, die kann ich jetzt so gar nicht richtig beantworten, weil es gibt dann Abteilungen, da ist das Einzelobjekt im Durchschnitt sehr viel günstiger als in anderen. Und auch da ist dieses große Spektrum sehr, sehr weit gefasst. Also was ich Ihnen sagen kann, es gibt Objekte für ein paar hundert Euro, die wir anbieten, auch aus unterschiedlichen Sparten. Und es gibt Objekte, die landen bei mehreren Millionen.
Also große Streubreite eigentlich, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Wie sieht denn jetzt konkret die Vertriebsstruktur auf Ihrer Seite aus? Sie verkaufen, wenn ich es richtig gelesen habe, in der Galerie, in Auktionen und online. Wie muss man sich da die Gewichte vorstellen?
Also unser Kernbereich sind die Auktionen. Das heißt, wir bereiten eine Auktion ungefähr ein halbes Jahr lang vor, akquirieren die Objekte, recherchieren sie, fotografieren sie, katalogisieren sie und dann gehen wir in den Verkauf. Das mündet dann in dem Höhepunkt der Auktion. Das ist so der spannendste Moment der Saison für mich und ist auch das, was mir tatsächlich am meisten Spaß bereitet. Dann gibt es danach die Objekte, die in der Auktion leider keinen Käufer gefunden haben. Da gibt es auch eine Vielzahl an Möglichkeiten, warum. Man hat jemanden nicht erreicht, jemand hat das Datum verpasst, irgendwie in dem Moment war jemand zögerlich. Es gibt immer Objekte, die in dem Moment nicht den Abnehmer finden, aber es wird auch sehr, sehr viel im sogenannten Nachverkauf verkauft. Das heißt, nach der Auktion werden dann die Ergebnisse veröffentlicht und dann kann man im Nachhinein die Objekte auch noch erwerben. Und das sind so die zwei Möglichkeiten, Kunst zu erwerben. Auf der anderen Seite gibt es noch, also innerhalb der Auktion und nach der Auktion, dann gibt es die sogenannten Online-Auktionen, die laufen parallel, die finden also nicht physisch statt, sondern da können Sie über die Website sich informieren, welche Auktion gerade läuft und dann in einem Zeitraum, der meistens um die 10 Tage geht, mitbieten, bekommen dann Nachrichten, wenn sie überboten werden und können dann sozusagen virtuell an einer solchen Auktion teilnehmen. Und wir machen für jede Auktion immer eine sogenannte Vorbesichtigung. Das heißt, es gibt immer eine Ausstellung, die Sie sich anschauen können in unterschiedlichen Standorten. Wir machen das natürlich im Kölner Haupthaus. Wir haben aber auch Auktionen, die wir in Berlin durchführen und auch in Brüssel. Aber jede Auktion und deren Vorbesichtigung wandert durch alle diese Standorte. Das heißt, auch die Objekte, die dann in Köln versteigert werden, die werden auch in München, in Berlin und in Brüssel, teilweise auch in Mailand ausgestellt, sodass wir schon versuchen, die Objekte so nah wie möglich an den Kunden heranzubekommen, dass man nicht durch die halbe Republik reisen muss, um sich das Objekt vorher mal im Original anzuschauen.
Umgekehrt bedeutet das für Sie erhebliche Logistik und überhaupt Transaktionskosten.
Ja, genau. Das ist der Service, den wir bieten. Ja.
Und ich nehme mal an, dass ein wichtiges Kostenelement auch Versicherungskosten sind. Trifft das zu?
Es gibt aber also ganz selten bis fast nie einen Schadensfall. Dementsprechend ist das eigentlich nicht der größte Kostenpunkt bei uns im Unternehmen. Mhm.
Dann habe ich bei Ihnen gefunden, es gibt eine Trennung in Day Sale und Evening Sale. Warum diese Unterteilung?
Ja, das ist so ein bisschen angelehnt an meine Kollegen aus dem englischsprachigen Raum, besonders aus den USA und dann England. Da unterscheidet man, der Evening Sale ist quasi so das Highlight am Abend mit den Top-Objekten. Das definiert sich natürlich irgendwo durch den Preis. Und der Day Sale sind dann die Objekte unter einer gewissen Preisgrenze. Und das sind im Prinzip diese zwei Unterscheidungen. Ich habe vor ein paar Jahren, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich war die erste in Deutschland, die das den Bereich zeitgenössische und moderne gemischt hat im Evening Sale. Vielleicht hat es ein Kollege auch schon mal vorher gemacht. Erfunden habe ich es auch nicht, haben auch andere schon vor mir gemacht. Das sind natürlich so zwei Kundengruppen, wo es relativ viel Überschneidungen gibt. Da kann man dann, da habe ich das als interessant empfunden, einfach zu sagen, okay, das sind diese Highlights aus diesen Abteilungen, darunter zählen auch die Highlights der zeitgenössischen Fotografie. Und macht das dann quasi als Abendveranstaltung und dann tagsüber laufen die sogenannten Day Sales. Das sind dann auch vom Volumen viel, viel mehr Objekte und das dauert dann auch dementsprechend länger.
Mhm. Wie hat es sich bei den Auktionen entwickelt? Sie haben ja gesagt, einerseits in Präsenz, aber man kann dann auch online teilnehmen. Wächst sozusagen die Zahl derjenigen, die auch online teilnehmen?
Ja, auf der einen Seite ist das sehr erfreulich, dass die Zahl der Online-Bieter wächst. Auf der anderen Seite wünsche ich mir als Versteigerin natürlich immer ganz viele Leute im Saal. Das ist so ein bisschen so ein Zwiespalt, aber ja, natürlich, das ist eine Plattform, die sich extrem durchgesetzt hat, die natürlich auch, ja, wie man so auf Neudeutsch sagt, super convenient ist, weil man einfach von überall dran teilnehmen kann. Man hat eben auch diese unterschiedlichen Kameraführungen. Wir versuchen also eben auch so dieses Saalerlebnis möglichst gut rüberzubringen online. Man kann genauso gut auch übers Telefon bieten. Das ist auch eine sehr, sehr beliebte Variante, weil tatsächlich das Internet eine leichte Verzögerung hat.
Okay. Mhm.
Das liegt am Netz, das liegt nicht an uns. Das haben alle, dieses Problem haben alle Versteigerer weltweit, aber es gibt eben eine leichte Verzögerung und viele bevorzugen deswegen das Telefon. Dann ruft sie jemand unmittelbar vor dem Aufruf des Loses an und dann können sie über diese Mittelsperson bieten. Dann kann man natürlich auch nochmal eine Frage stellen zum Beispiel. Also da hat jeder so seine Präferenz. Man kann natürlich auch vorher einfach ein schriftliches Gebot abgeben. Es gibt da unterschiedliche Formen. Aber ich natürlich finde es am schönsten, wenn man in den Saal kommt und ich jemanden gegenüber habe, dem ich dann in die Augen schauen kann.
Ist eine andere Atmosphäre, gilt ja auch in allen anderen Lebensbereichen. Ich unterrichte auch lieber im Hörsaal als virtuell. Also ist was vergleichbar.
Glücklicherweise sind die Auktionen, wenn es Highlights-Auktionen sind, ist der Saal bei uns wirklich auch noch komplett voll.
Kann eigentlich jeder an den Auktionen teilnehmen, egal ob in Präsenz oder online? Oder gibt es da irgendwelche Anmelde-Prüfkriterien?
Nein, also man kann jederzeit, das ist eine öffentliche Versteigerung, das heißt, jederzeit kann man einfach bei uns reinkommen, sich in den Saal setzen. Genauso wie man live auch überall jederzeit sich einwählen kann und dem zuschauen kann. Wenn man bieten möchte, muss man sich vorher registrieren. Ja. Das ist einfach der gängige Prozess. Da können wir jetzt leider auch nicht wirklich was für. Wir würden es dem Kunden auch gerne bequemer machen, aber es gibt natürlich gewisse Richtlinien, die uns aufgelegt werden, die besagen, dass wir die Kunden vorher prüfen müssen, die Dokumente haben müssen. Und, ne, da geht es um
Geldwäsche. Ist auch gut nachvollziehbar, genau.
Mhm. Da haben wir auch alles seine Richtigkeit. Aber wenn man vorher nicht weiß, ob man bieten möchte und dann vielleicht doch spontan bieten möchte, ist das ungünstig. Dann registriert man sich lieber vorher kurz und bietet dann eben nicht, als wenn man sich einfach reinsetzt und dann denkt, oh, jetzt hätte ich eigentlich doch gerne geboten.
Das, was Sie tun, Ihre Dienstleistung, wird mit dem sogenannten Aufgeld vergütet. Ist das standardisiert, also ein immer gleicher Prozentsatz, oder variiert das?
Das ist ein immer gleicher Prozentsatz. In sehr großen Abständen passen wir den manchmal an. Das passiert aber nur alle paar Jahre. Und das wird dann auch so, das ist in jedem Katalog veröffentlicht. Und wenn Sie also den Auktionskatalog durchblättern, sehen Sie das sofort und es gibt da keine Unterschiede, dass dieses Aufgeld gilt für jedes Objekt. Man muss differenzieren und da kann ich nur den Tipp an jeden geben. Es gibt Objekte zum Beispiel, die aus Firmeneigentum versteigert werden, die sind dann regelbesteuert. Das ist so ein kleiner Trick in den Auktionen, wo man als Käufer aufpassen muss. Die normale Differenzbesteuerung ist sozusagen belanglos, aber wenn Objekte zum Beispiel aus einem Firmenbesitz versteigert werden, dann greift die sogenannte Regelbesteuerung und dann ist es eben ein höherer Prozentsatz und das schlägt sich natürlich beim Käufer nachher nieder. Es wird in der Regel von uns schon vorher beim Schätzpreis etwas eingepreist, aber ja, das ist auch im Katalog gekennzeichnet, aber vielleicht hört ja auch der eine oder andere zu, der mal überlegt, was zu kaufen, da sollte man auf jeden Fall drauf achten.
Ja, und das Aufgeld liegt irgendwo bei 25% oder wo muss man sich das vorstellen?
Ja, aktuell, jetzt haben Sie mich erwischt, 26.
Dann ist es ungefähr ein Viertel, ja. Wie erschließen Sie sich jetzt Ihre Kunden? Einerseits auf der Kaufseite, also diejenigen, an die Sie etwas verkaufen wollen. Auf der anderen Seite kaufen Sie ja auch an. Und jetzt können Sie warten, bis die Menschen zu Ihnen kommen, Ihnen was anbieten oder abnehmen, aber ich weiß es nicht, wahrscheinlich werden Sie auch in die Kundenakquise gehen auf den beiden Marktseiten. Wie machen Sie das?
Tatsächlich kaufen wir gar nicht an, weil wir sind reine Kommissionäre. Das heißt, wir verkaufen im Auftrag für den Kunden und erhalten dafür eine Erfolgskommission. Ja, wie wir das machen, indem wir, also jeder natürlich auf seine individuelle Art und Weise. Wir sind ein sehr altes Unternehmen, wir haben einen sehr großen Kundenstamm an Personen, die auch immer wiederkommen zu unserem Unternehmen. Ich hatte auch schon mal die Freude, etwas zu akquirieren für die Auktion von jemandem, der bereits mit meinem Großvater zusammengearbeitet hat. Das ist immer besonders schön, weil ich ihn leider nicht kennen durfte persönlich. Und auf der anderen Seite sind es natürlich die Erfolge. Ja, also wenn wir in einem gewissen Bereich besonders erfolgreich sind oder Marktführer, dann spricht das natürlich auch für uns. Wir werben natürlich auch viel. Wir versuchen überall präsent zu sein. Ich versuche mit den Leuten auch persönlich in Kontakt zu kommen. Auch meine Mitarbeiter sind in ihrem Bereich immer in den relevanten Momenten irgendwo mit dabei. Das ist so wie in jedem Markt. Man muss irgendwie schauen, dass man möglichst an den Kunden rankommt. Ne? Und das ist in unserer Welt, läuft das eben über viele Events, die im Kunstmarkt so stattfinden.
Und dass Sie dann also einerseits beispielsweise Museen oder dann als Privatperson einzelne Sammler auch gezielt ansprechen und sagen, und da ist jetzt demnächst diese und jene Auktion zum Beispiel.
Ja, genau. Ich weiß natürlich auch, also ich meine, wenn man mit den Leuten seit vielen Jahren zu tun hat, dann weiß man auch vielleicht, was sie suchen. Dann kriegt man was angeboten, kann man sich direkt melden. Also ja, es ist ein absolutes People's Business.
Ja.
Aber und, ich möchte jetzt natürlich nicht meine Geheimnisse verraten.
Nein, aber uns interessiert ja auch, was verändert sich in den Branchen. Und da interessiert mich jetzt, ob die jüngeren Menschen, mit denen Sie zu tun haben, anders ticken als ihre Stammkunden, die schon mit ihrem Großvater zu tun hatten. Also tickt die jüngere Generation anders?
Ja, ich finde schon.
Woran kann man das festmachen?
Weil die Älteren mehr so dieses, die haben ein Unternehmen, mit dem haben sie schon seit 30 Jahren Kontakt und das ist dann für sie irgendwo so das eine. Oder haben einen persönlichen Bezug zu jemandem im Haus oder zu jemandem in der Familie. Und bei der jüngeren Generation, und ich meine, am Ende des Tages gehöre ich auch zu der, wir sind natürlich, wie wir vorhin auch darüber gesprochen haben, sehr viel informierter. Und so dieser Informationsüberfluss führt natürlich irgendwo so auch ein bisschen dazu, dass man Dinge gegeneinander abwägt. Und vielleicht gibt es da eine etwas geringere Loyalität einzelnen Marktplayern gegenüber. Auf der anderen Seite ist das natürlich aber dann auch eine Generation, die sehr gerne lernt und sehr gerne zum Beispiel durch Events auch was neue Dinge an sich herangetragen haben möchte. Also ich finde ehrlicherweise, beide Generationen haben ihre großen Vor- und Nachteile im Umgang miteinander. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Jüngeren weniger loyal sind, aber sie sind natürlich sehr viel früher sehr viel informierter. Weil die älteren Kunden sind natürlich am Ende des Tages immer sehr viel informierter, weil sie das schon viel länger machen.
Haben mehr Erfahrung. Aber, natürlich, ja.
Mhm. Genau, das kommt durch die Erfahrung. Und bei den Jüngeren ist eben so Informieren ist ja etwas, wo ich zumindest persönlich der Meinung bin, dass das bei der jüngeren Generation auf jeden Fall so ein Punkt ist, den man beachten muss. Und es ist auch so, dass natürlich gewisse Bereiche jetzt, gerade die zeitgenössische Kunst, auch besonders en vogue sind im Moment.
Mhm. Sie sind Mitglied mit Lempertz in einer Gruppe von 8 weltweit führenden unabhängigen Auktionshäusern. Welchen Nutzen hat diese Allianz für Sie?
Ja, die International Auctioneers, das war eine super Idee meines Vaters und ein paar seiner Kollegen. Das ist tatsächlich so ein bisschen eingeschlafen dadurch, dass die Märkte viel näher aneinander gerückt sind. Also das waren die allerersten Online-Auktionen, die es gab. Ich war damals noch ein Kind, ich kann jetzt also nur aus der Erzählung berichten. Ich war natürlich anwesend, weil es eine große Sache war und weil es in dem Sinne ja auch dann eine Ehrenmaligkeit war und auch eine Sensation. Wir hatten also diese Auktionen, dass wir weltweit an all diesen Standorten der Kollegen Auktionen hatten, die miteinander übers Internet verbunden waren. Und dann gab es 20 Lose, die wir hier in Köln versteigert haben. Dann kam der Kollege in Zürich, dann kam der Kollege in New York. Und so ging das dann weiter. Und unsere Kunden in Köln konnten dann bei jedem Los, auch an den anderen Standorten, live mitbieten. So, das war quasi vor dem Moment, bevor die Technik so weit war, dass sich jeder weltweit bei jedem einloggen kann. Und das war auch ein Zeitpunkt, wo jedes Haus noch etwas, naja, also ich meine, regional klingt jetzt so, als wären das kleine Regionen oder zumindest in ihrem Land überwiegend agiert haben. Und jetzt ist das nicht mehr so. Wir haben auch ein Büro in Zürich, wir haben auch ein Büro in Mailand. Der Kollege von überall, also von Zürich, hat ein Büro bei uns um die Ecke hier in Köln. Die Märkte sind sehr, sehr nah aneinander gewachsen und dadurch wurde man natürlich auch viel mehr Konkurrenz. Und das hat dann irgendwann, das lief ein paar Jahre wirklich sehr gut und war spannend für alle und irgendwann sind wir einfach zu nah aneinander gerutscht. Und dann ist das so ein bisschen in den Hintergrund geraten, würde ich jetzt mal so sagen. Es gibt immer noch einzelne Auktionshäuser, auch wir kooperieren mit einem anderen Auktionshaus, die ursprünglich auch in dieser IA-Gruppe drin waren, in einzelnen Bereichen. So versteigern wir zum Beispiel Juwelen mit einem französischen Haus zusammen in Monaco und haben auf der anderen Seite deren Abteilung für afrikanische Kunst wird uns zugespielt, die Objekte. Das gibt es noch, aber tatsächlich nur noch unter uns beiden, weil das dann so einzelne Randgebiete sind, wo das einfach Sinn macht.
Aber dann muss man ja fast fragen, ob nicht diejenigen, die zumindest zuvor mit Ihnen in der Allianz waren, ob die nicht mittlerweile auch Wettbewerber und Konkurrenten sind. Das höre ich so ein bisschen heraus.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ne, denn wenn die Standorte sich auch doppeln, dann ist ja noch mehr die Gefahr sozusagen da, dass vor der Haustür auch etwas abgegraben wird an Geschäft.
Genau, so ist es.
Ja. Eine besondere Expertise Ihres Hauses liegt, Sie haben es eben kurz gestreift, in der Fotokunst. Da wollte ich nochmal fragen, ob es besondere konservatorische Anforderungen gibt während der Lagerzeit und wie lange eigentlich, wenn man das als Durchschnittswert ausdrücken kann, wie lange eigentlich ein Objekt bei Ihnen auf Lager liegt?
Ja, also wir waren die Ersten in Deutschland, die Fotografie als Kunstoption angeboten haben. Deswegen ist das eine Abteilung, die uns auch so sehr am Herzen liegt. Das war bereits in der Zeit meines Großvaters. Die Fotografie ist natürlich allein vom Material schon empfindlicher. Papierarbeiten grundsätzlich sind sehr viel empfindlicher als andere Materialien. Wir haben zum Beispiel jetzt bei uns hier baulich im Haus liegt das Büro für die Fotografie nicht zur Sonnenseite und ist komplett abdunkelbar. Die Lichteinstrahlung ist reduziert. Natürlich aber auch nur da, wo die Objekte liegen, Gott sei Dank nicht da, wo die Arbeitsplätze sind. Das wäre ja nicht besonders schön für meine Mitarbeiter. Ja, und die Lagerung, das wird in säurefreiem Karton gemacht. Wenn es bisher anders gelagert ist, dann machen wir auch eine Umlagerung in solche Kartons. Also da wird eben schon geschaut, dass eben gerade dieser Säureanteil sehr gering ist, der dann häufig das Papier angreift. Am Ende des Tages, ich meine, wir kaufen die Objekte ja nicht an. Das heißt, wir brauchen für die Vorbereitung einer Saison ungefähr 6 Monate. Dann kann man sich fragen, wenn wir ein Objekt sehr, sehr früh schon angeboten bekommen, dann ist das halt vielleicht 1 Monat, 6 Wochen vorher da. Manchmal ist es vielleicht auch ein halbes Jahr vorher da, weil man gerade den Termin bis zum Katalogdruck verpasst hat. Aber ich würde sagen, maximal ein halbes Jahr. Dann gibt es natürlich die Objekte, die dann vielleicht in der Auktion eben keinen Abnehmer gefunden haben und dann gerne nochmal wiederholt werden. Dann liegt es vielleicht mal ein Jahr, weil man dann ein bisschen wartet. Aber es ist jetzt nicht so, als würden wir die Sachen ewig lagern. Leider habe ich auch nicht den Platz dafür.
Ja. In unserem Podcast haben wir immer mal wieder 2 Megatrends, die auftauchen durch die Branchen hinweg, nämlich einmal Digitalisierung und einmal Nachhaltigkeit. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie sich diese beiden Trends bei Ihnen auswirken. Und vielleicht fangen wir bitte nochmal mit der Digitalisierung an.
Ja, also wir sind im Kunstmarkt tatsächlich schon, zumindest die Auktionshäuser, sind wir sehr, sehr früh schon digitalisiert gewesen, weil wir natürlich durch das Anbieten der Online-Auktionen da sehr weit sind. Ja, die Kataloge waren auch schon, sind seit vielen, vielen Jahren online. Man muss nicht mehr ins Haus reinkommen. Wir versuchen über unterschiedliche Kanäle unsere Kunden zu erreichen. Also da sind wir tatsächlich sehr, sehr weit gewesen. Also gerade wenn man jetzt an die Corona-Pandemie denkt, wo ja dann viele Branchen sehr umstellen mussten, da ergab sich für mich ehrlicherweise nur eine Umstellung. Ich habe angefangen, virtuelle Rundgänge durch die Ausstellungen anzubieten. Das war das Einzige, was wir vorher noch nicht hatten.
Und digitale Kunst?
Ja, digitale Kunst ist immer ein Thema, jetzt gerade auch mit diesen Kunstwerken, die NFT-basiert sind, ja. Ist aber tatsächlich noch nicht so ein großer Bestandteil im Markt, dass das so wahnsinnig relevant ist. Ich habe das ich müsste jetzt mal kurz überlegen, ich glaube mittlerweile 2 Jahren, einmal mit so einer kleinen NFT-Auktion ausprobiert. Das war ein sehr spannendes Projekt und ich bin auch immer offen, Neues damit zu machen oder auszuprobieren, aber es ist noch nicht bei meiner Kundengruppe noch nicht so eine relevante Thematik geworden. Ja,
bei den NFTs hat man auch fast den Eindruck, dass der Hype ist ein kleines Stückchen schon wieder vorüber, oder?
Ja, mag man meinen, genau. Würde ich für den Moment auch sagen. Ich würde aber nicht sagen, dass es so nicht mehr wiederkommt. Mhm. Aber es ist ein bisschen ruhiger um die Thematik geworden, das auf jeden Fall, ja. Ja. Nachhaltigkeit ist ein Thema, wo ich mir sehr viele Gedanken drüber mache, wo ich aber auch häufig etwas in der Zwickmühle tatsächlich aufstecke, weil wir haben Abteilungen, die zum Beispiel keinen Katalog mehr drucken, weil wir verwenden natürlich sehr viel Kunstdruckpapier, auch gestrichenes Papier. Wenn ich jetzt aber, sagen wir mal, ein offenes Papier nehme, was vielleicht ein bisschen freundlicher der Natur gegenüber ist, dann ist die Abbildung so, wir nennen das dann suppig, dass man das Objekt eigentlich gar nicht mehr wirklich gut sehen kann. Das heißt, da bin ich gezwungen, ein Material zu nehmen, was ich vielleicht eigentlich lieber nicht nehmen würde, aber es ist leider so. Auf der anderen Seite reduzieren wir natürlich die Kataloge. Ich mache auch regelmäßig Abfragen bei den Kunden, wer den Katalog wirklich noch im Papier haben möchte. Ich bin aber an dem Punkt, wo die Mehrheit meiner Kunden den tatsächlich auch noch gedruckt haben möchten. So, und da versuchen wir eben, wir sind auch jetzt dabei, wieder zu schauen, dass wir den Online-Katalog immer attraktiver gestalten, immer intuitiver. Und wir sind sozusagen, das ist ein stetiger Prozess. Aber man darf dabei jetzt nicht vergessen, das ist zumindest ein Fehler, der mir schon mal passiert ist, meine Kunden sind häufig etwas konservativer, als ich das im ersten Moment denke. So. Oder konservativ ist vielleicht der falsche Begriff, aber wenn ich sehr progressiv Dinge umsetze, dann laufe ich Gefahr, einige Kunden dabei zu verlieren. Das heißt, ich muss mich selber dann immer etwas bremsen. Was im Übrigen das Schöne ist, dass ich dieses Unternehmen gemeinsam mit meinem Vater leite, weil wir natürlich sehr unterschiedliche Generationen sind und meistens im Diskurs zu einem Konsens kommen, der dann im Übrigen auch für die Kunden sehr gut passt. Also das ist ein Thema, sicherlich dieses Drucken des Kataloges. Nicht zu vernachlässigen ist auch der Versand. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn ich mir ausrechnen lasse, was das Ganze digital darstellt, ist diese Serverleistung auch nicht sehr viel freundlicher der Natur gegenüber als das Drucken des Papiers. Das ist ja etwas, ein Punkt in der Diskussion Nachhaltigkeit, der häufig ein bisschen untergeht.
Ja, da würde ich gerne, Sie waren ja schon auf dem Gleis, ein, zwei persönliche Fragen noch stellen. Sie sind ja umgeben von Kunst aufgewachsen, hatten dann aber erst einmal dem Familienbetrieb den Rücken gekehrt und Architektur studiert. Was war die Motivation dafür?
Tja, also innerhalb der Familie wurde mal gesagt, ich hatte eine sehr lang anhaltende rebellische Pubertät. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Tatsächlich war es so, dass ich einfach nicht gefühlt die hundertste Person in meiner Familie sein wollte, die irgendwie Kunstgeschichte studiert. Ich hatte doch das Bedürfnis, irgendwo so ein bisschen andere Wege zu gehen, was für mich jetzt nie darstellte, dass ich dem Unternehmen den Rücken kehre, sondern schlicht, dass ich ein anderes Studienfach gewählt habe. Anhand der Wahl Architektur sieht man aber, dass ich dann auch nicht so mutig war, etwas völlig Konträres zu machen. Und im Verlauf dieses Studiums habe ich natürlich auch sehr, sehr viele Kurse am Kunstgeschichtlichen Institut belegt. Und auch innerhalb der Architektur gibt's ja sehr, sehr viele Synergien bei den Bewegungen in der Kunst und in der Architektur. Das ist ja sehr vieles auch zusammengelaufen. Und irgendwo habe ich dann im Laufe meiner Studienzeit gemerkt, dass das Studium der Architektur ein sehr, sehr schönes ist, was ich übrigens jedem empfehlen kann. Aber dass es meine Leidenschaft eben doch eher bei der Kunst liegt. Ich habe aber für das, was ich heute mache, tatsächlich meines Erachtens auch relativ viel auch in dem Studium gelernt.
Ja, und bei welchem Kunstwerk, das Sie verkauft haben, dachten Sie, schade, das würde ich auch gerne privat besitzen? Und was war vielleicht das skurrilste Objekt, das Sie bislang versteigert haben, aus Ihrer Sicht?
Also es gibt ein Objekt, an das muss ich immer, immer wieder denken. Das ist schon ein paar Jahre her. Wir hatten eine wahnsinnig schöne Arbeit von Rosemarie Trockel vor vielen Jahren in der Auktion. Das waren zwei Herdplatten, die hätte ich total gerne. Ich bin aber auch sehr glücklich, wo sie am Ende gelandet sind. Aber ja, an die Arbeit denke ich noch heute häufig, weil es einfach wirklich eine tolle, tolle Arbeit ist. Und das Skurrilste, da muss ich wirklich mal überlegen, weil wir sind immer experimentierfreudig. Wir probieren auch mal irgendwie Dinge aus. So haben wir zum Beispiel auch mal eine Raumkapsel versteigert und Astronautenanzüge. Aber so das Allerskurrilste, wahrscheinlich war es doch die Raumkapsel.
Das ist schon was Ausgefallenes, denke ich, ja.
Ja, das war schon sehr cool, muss ich sagen. Und hätte ich zu dem Zeitpunkt schon meine drei Söhne gehabt, dann wäre ich auf jeden Fall eine ziemlich coole Mami gewesen.
Also das war eine nachgebaute Raumkapsel? Oder war
das war eine echte Raumkapsel.
Das war eine echte Raumkapsel?
Ja.
Das ist wirklich was, davon kann es nicht viele geben. Das ist schon was wirklich Seltenes. Jetzt sind Sie ja jeden Tag von Kunstobjekten umgeben. Wie disziplinieren Sie sich selbst, dass Sie kaufen oder eben nicht kaufen?
Indem ich nie sofort kaufe.
Immer erst sacken lassen sozusagen.
Ja, genau. Ja, das ist wirklich, man ertappt sich dann schnell, dass man im ersten Moment denkt, ach Mensch, super, das gefällt mir wahnsinnig. Und wenn man dann nochmal in sich geht, kommt man meistens irgendwo zu einer guten Entscheidung, sagen wir so.
Wie sicherlich auch durch das Budget, was man sich gesetzt hat, vorgegeben wird. Das dürfte ja auch ein wichtiger Punkt sein.
Ein ständiges Leiden, was ich habe, dass mein Budget nicht unendlich ist.
Das geht den meisten Menschen so. Ja. Unsere Studierenden stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich zukünftig im Berufsleben zu behaupten?
Puh, schwierig. Ich bin ja keine Berufsberaterin.
Nö, aber was ist für Sie prägend vielleicht, wo Sie sagen, diese Eigenschaft bringt mich auch heute noch am meisten weiter?
Ich bin ein sehr analytischer Mensch. Das heißt, ich habe auch meine Karriere nicht im eigenen Unternehmen begonnen und habe viel von meinem vorherigen Chef gelernt. Ich habe ihm immer sehr viel zugehört und dann aber auch, wenn ich anderer Meinung war, diese sehr höflich irgendwie versucht, an ihn heranzutragen. Und das hat mir immer sehr geholfen. Also ich glaube, man braucht schon ein gewisses Selbstbewusstsein, auch zu sagen, okay, ich bin jünger, ich habe weniger Erfahrung. Dafür habe ich aber vielleicht auch Ideen, die out of the box sind. Und auch vielleicht ein paar von denen sind sicherlich auch gut. Und auf der anderen Seite so etwas demütig ist jetzt der falsche Begriff, aber auch aufnehmen, was andere schon gelernt haben und für sich analysieren, ist das ein Weg, der für mich gut ist? Oder würde ich vielleicht andere Wege einschlagen? Mhm.
Letzte Frage, die eigentlich keine Frage ist, sondern es steht immer am Ende des Gesprächs die Bitte um Satzergänzung. Wir haben jetzt über Strukturwandel auch Ihres Marktes gesprochen, zum Beispiel durch den Online-Bereich. Und wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff des Wandels oder der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Immer offen sein für Neues, Neues ausprobieren. Und so lange weitermachen, bis es gut ist.
Dann, liebe Frau Apiaiwo-Sandstein, herzlichen Dank, dass Sie uns heute Einblick in diesen interessanten Markt gegeben, der faszinierend ist, finde ich, auf der einen Seite, auf der anderen Seite doch relativ weit weg von den Märkten, die wir uns ansonsten anschauen. Aber deswegen ist er ja gerade so spannend. Darf Ihnen für Ihr Unternehmen und für Sie persönlich alles Gute wünschen. Herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.
Ja, ich danke Ihnen. Alles Gute.
Dankeschön.